Wir haben keine Eröffnung, ne? Ist das die Eröffnung? Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehr Spieler bei Robots & Dragons und oder daran geht die Welt zugrunde. .de. Robots & Dragons übrigens auch mit .de. Versucht es bitte in der URL nicht mit diesem coolen Und-Symbol zu schreiben. Das funktioniert nicht. Ich hab's ausprobiert.
Wahrscheinlich würde es mittlerweile funktionieren, weil die Browserzeilen ja mittlerweile das lesen können.
Wir sprechen heute, so schwer es mir fällt, nicht exklusiv über das Final Fantasy VII Remake, das heute erschienen ist, am Tag dieser Aufnahme zumindest. Ihr seid also fast hautnah dabei, wie ich immer noch überall hinsabber und Johannes hinter mir mit so einem Wischmopp herläuft.
Du kannst das ja für die Leute auf Twitter dokumentieren, wie du dich dabei fühlst, Max.
Das habe ich drüber nachgedacht, will ich nicht wirklich. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe heute Morgen getweetet, quit playing games with my heart, weil ich aus irgendeinem Grund die Backstreet Boys im Kopf hatte. Wahrscheinlich, weil Cloud so unfassbar schön ist, sagen zumindest alle in dem Spiel und ich denke das auch. Und ja, es ist, ich sag das Johannes nach der Episode, weil ich ja nicht euch spoilen will, weil ich finde zwar Spoiler lächerlich, aber es ist wirklich der 10. April 2020. Ich fände es ein bisschen dreist, wenn ich jetzt so zeitnah über irgendwas spreche, besonders wenn das heute gar nicht die Hauptsache sein soll, auch wenn Final Fantasy VII Remake mit ein Aufhänger ist, denn es ist kein Open-World-Spiel, aber es arbeitet natürlich mit Hubs, mit größeren Karten, auf denen ihr etwas erledigen könnt. Und ja, das ist nicht streng genommen ein Open-World-Spiel, aber worüber wir reden wollen ist, da sind Karten mit vielen Charakteren und euch soll so viel Freiheit wie möglich gegeben werden. Ja, Open World, wir wissen, ihr denkt, ach, schon wieder. Aber wir wollen das heute aus einem neuen Dreh beobachten, weil ich in der letzten Zeit viel japanische Spiele gespielt habe und mir da dann doch immer wieder aufgefallen ist, eine Sache, die du in japanischen Spielen nicht machen kannst, die du in fast allen amerikanischen zumindest Open World Spielen oder westlichen Open World Spielen machen kannst, ist, oh, ein Zivilist. Jetzt gibt's eins in die Fresse.
Wenn wir beispielsweise an Skyrim denken oder GTA 5 oder noch ein bisschen weiter zurück an die Gothic-Reihe beispielsweise.
Ich dachte, du sagst GTA 4 oder GTA 3 oder GTA 2.
Oder Red Dead Redemption 1, 2 und 3. Nee, 3 gibt's gar nicht. Das hieß ja Red Dead Revolver oder sowas, ne? Red Dead Revolver. Oder auch die Far Cry-Spiele natürlich auch. Das sind ja so die bekanntesten westlichen Open-World-Spiele, allen voran natürlich Skyrim. Und ja, ich habe festgestellt, dass diese Spiele zunehmend so einen Simulationsaspekt bekommen, vor allen Dingen GTA 5, wenn man sich das anschaut. Da kann man was essen, da kann man sich neu einkleiden. Es ist, man kann unheimlich viel nebenbei machen. Es ist für eher wirklich eine Lebenssimulation. Far Cry 5 beispielsweise, was ich zuletzt gespielt habe, weniger, aber auch da kann man fischen gehen, jagen gehen. Also man kann viel nebenbei machen. Und das ist bei den japanischen Rollenspielen, Open-World-Rollenspielen, die ich so gespielt habe, ein bisschen anders, oder?
Ja, absolut. Und ich würde ein Spiel nehmen, das ich jetzt mal mit eins der ersten Open-World Japano 3D-Spiele nenne. Einfach so, es gibt bestimmt viel bessere oder viel noch frühere Beispiele, aber mein Lieblingsbeispiel ist The Legend of Zelda Majora's Mask. Was auch jetzt weiß ich nicht, bei wem ich es gesehen habe. Wahrscheinlich, weil ich die letzte Woche fast nur Videos von Thor High Heels geguckt habe. Wahrscheinlich wieder von ihm. Aber irgendjemand hat über das Prinzip gesprochen mit Open World. Vielleicht war es auch Super iPad Wolf. Aber es geht um dieses, in GTA sind ganz viele Zivilisten und das sind Zivilisten, das sind simulierte Zivilisten, damit dir eine Stadt suggeriert wird, eine lebendige Stadt. Also eine lebendige Stadt im Sinne von, in einer Stadt sind viele Menschen auf der Straße. Du kannst aber nicht zu diesen Personen hingehen und die sagen dir auch nicht. Selbst bei Watch Dogs, wo jeder Charakter hat irgendeine Bio, ja, der hat so ein paar Zeilen aller Bethesda runtergeschrieben bekommen, aber das muss dann alles in eurem Kopf stattfinden, was nichts Schlechtes sein muss. Aber jetzt gucken wir uns ein Spiel wie Majora's Mask an, wo fast jeder Charakter in der Hauptstadt des Spiels und auch in den meisten anderen Orten, aber die Hauptstadt ist so ein schönes, die Stadt, wo ihr startet, ist so ein super schönes Beispiel. Fast jeder Charakter ist irgendwie questrelevant oder sekundär questrelevant, also nicht direkt, aber über er sagt irgendwelche Informationen, wie ihr an einen anderen Quest rankommt und. Also es geht vielmehr darum, was in dieser Welt ist, hat auch mit dieser Welt zu tun. Es gibt eine enge Verbindung von dem, was das Spiel dir gibt und dem, was das Spiel dir tatsächlich vermitteln will, während in amerikanischen Spielen, und das ist nicht negativ gemeint, in den Beispielen, die wir genannt haben, viel öfter ein Gefühl von Realismus dargestellt werden soll.
Wobei, dass die meisten Bewohner von so einer Stadt irgendwie relevant sind, das hast du tatsächlich ja auch in Skyrim. Das führt aber dazu, anders beispielsweise als bei Majora's Mask, wo einem Größe nur suggeriert wird, aber nicht wirklich da ist, bei Skyrim wirken diese Städte, die ja Zentren sind in Himmelsrand, relativ klein und eng und ein bisschen unglaubwürdig. Und das war zumindest immer mein Problem. Und das ist, trotzdem hat man natürlich irgendwo immer noch Figuren rumlaufen. Da steht dann Bürger von Whiterun oder sowas. Also nur um das vorwegzunehmen, den Einwand könnte man halt haben.
Und da würde ich auch direkt sagen, Skyrim ist für mich, auch wenn ich es hoffnungslos zu groß finde, und es auch mit der Idee spielt von, hier ist halt die Welt. Es ist uns egal, ob ihr die Hauptquest macht, ob ihr eine von den unzähligen Nebenquests macht. Hauptsache, geht da raus, macht, was ihr wollt. Trotzdem ist Skyrim für mich tatsächlich eins der Beispiele, das sagt, hier ist eine Open World, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber auch wenn es bei sowas wie diesen Gilden und den Quests selten Konsequenzen gibt, da haben sie sich leider nicht so viel von New Vegas abgeguckt, was es viel konsequenter macht. Oh, du hast dir mit dem Charakter verscherzt oder ihn umgebracht, die Quests sind weg. Aber es gibt zumindest das gute Alte, leg dich nicht mit den Leuten in diesem Dorf an, weil die sonst ganz schlecht auf dich zu sprechen sind.
New Vegas ist da immer das Paradebeispiel für ein gutes Open-World-Spiel aus dem Westen, was aber ganz klar daran liegt, dass Obsidian Entertainment da einfach gute Arbeit geleistet hat.
Ich würde sogar sagen, New Vegas ist das Beispiel für, wie ein Open-World-Game tatsächlich sein sollte. Technisch, klar, jede Menge Macken, aber erzählerisch und strukturell kenne ich kein Spiel. Das ist jetzt das vorgenommene Endfazit. Also New Vegas ist mit am nächsten da dran, was ich mir von einem Open-World-Spiel wünsche, wenn ich Freiheit haben möchte.
Da würde ich hier direkt reingrätschen. und zwar,
Breath of the Wild hat keine Story.
Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber sie ist natürlich ein bisschen im Hintergrund, da hast du absolut recht. Aber ich habe für Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt schon länger zuhören, ist natürlich klar, dass für mich Breath of the Wild tatsächlich das Paradebeispiel für ein Open-World-Spiel sein sollte, eben weil es eigentlich weil es konsequent ist, weil es gleichzeitig aber auch mit ein paar Traditionen bricht, eben die Open-World-Spiele aufgemacht haben. Bevor wir uns jetzt aber im Kreis drehen, würde ich noch gern einen Punkt dann anbringen, der für mich auch relevant ist. Und zwar, wenn wir die westlichen Beispiele nehmen, die wir bereits genannt haben, da sind für mich die Gegner entscheidend. In westlichen Spielen kämpft man, und da ist ja auch New Vegas kein Unterschied, man kämpft da zwar auch gegen die mutierten BewohnerInnen des Ödlandes um Las Vegas, aber man kämpft beispielsweise auch sehr viel gegen menschliche GegnerInnen, gegen die Khans, gegen Caesar's Legion und so weiter. Wie gesagt, in westlichen Open-World-Spielen sind es tendenziell immer menschliche Gegner, wohin in asiatischen und speziell japanischen Open-World-Spielen wir es viel, viel mehr mit monströsen Gegnern zu tun haben. Ne? Man denke an die Schleims aus Dragon Quest, ja. Man denke an die Monster, die man eben in Monster Hunter jagt. Da ist das sogar noch viel weiter gedacht, weil es eigentlich nur diese Gegner gibt, fast. In Breath of the Wild kämpft man gegen Moblins und Goblins und Boglins und Ganon, aber eben gegen keine anderen Menschen. Und selbst bei Final Fantasy XV gibt es zwar menschliche oder menschenähnliche Gegner, aber hauptsächlich ist man dann doch mit den Monsterjagden beschäftigt. Also ich finde, und selbst denken wir nochmal zurück an Yakuza. Natürlich, da kämpft man hauptsächlich gegen Menschen, aber immer nur gegen böse Menschen, gegen die titelgebenden Yakuza halt. Leute, die einen anrempeln und Streit suchen und weniger eben gegen die anderen Bewohner von Kamurocho oder Dotonbori, zumindest in Yakuza Zero. Und wenn man da die armen Passanten anrempelt, dann beschweren die sich, bleiben aber höflich, wie das in Japan so ist.
Und damit würde ich jetzt tatsächlich, weil du es auch gerade gesagt hast, mit mein Lieblings-Open World, also was ich vorhin extra gesagt habe, ist, wenn ich die Freiheit haben möchte, zu entscheiden, kill ich jetzt einen Zivilisten oder nicht, dann ist New Vegas so ziemlich das Paradebeispiel für mich. Aber tatsächlich stelle ich für mich immer wieder persönlich fest, dass ich große, tolle Welten gerne sehe und bereise, aber als dieser Charakter. Ich will nicht, dass Max da durch die Gegend rennt und sagt, weil Max gerade wütend ist, will er hier jetzt mit einer Uzi alles niedermähen, sondern, ja, dann drücke ich halt dreimal den Springen-Button oder so, oder gehe kurz auf eine Monsterjagd oder gegen Shinra-Soldaten, die ich antreten kann. Aber ich lasse das nicht an einem Händler aus oder sonst was. Ich verstehe absolut die Freiheit. Also ich weiß noch, wie jemand mir vorgeschwärmt hat von Dragon Age, als es darum ging, dass ein Charakter sagt, hey, mach für mich das und das, dann kriegst du auch dieses Item von mir. Und der mir das erzählt hat, hatte gesagt, ich bring den Typen jetzt um, auch wenn dann Game Over kommt. Und er hat den umgebracht, nichts passiert, hat ihn gelootet und das Item bekommen. Und er hat sich, cool, dass das so funktioniert hat. Kann man jetzt drüber denken, was man will. Aber ich verstehe, wenn die Leute sagen, ich will diese Freiheit, um sozusagen das Puzzle auf meine Weise angehen zu können. Das verstehe ich. Das finde ich auch gut. Besonders weil in dem Fall würde ich sagen, das ist ja streng genommen, kann dieser Typ ein Gegner sein. Das ist wie in Witcher. Auch natürlich ein sehr gutes, also Witcher 3 auch ein sehr gutes Open-World-Spiel, wo es Charaktere gibt, je nachdem, wie du mit ihnen redest, bleiben sie für dich ein Zivilist oder werden plötzlich ein Gegner. Es gibt zum Beispiel ziemlich am Anfang irgend so einen Feuerpriester, der sagt, hier, machst du das und das für uns? Oder, ach so, du hast rausgefunden, dass wir diese Feuer gelegt haben. Da müssen wir doch nicht drüber reden, oder? Hier hast du 400 Gold. Und ich als Geralt sage, du hast diese 400 Gold bei dir, also, und ich denke, du bist ein Penner. Nee. Und dann kämpfe ich halt gegen die drei Typen und krieg danach mein Geld. Also, der Unterschied ist, kann in dem Moment nicht da sein, und das finde ich auch gut in dem Spiel, weil das Spiel den guten Grund gibt zu sagen, denk nach, Max. Du weißt, entweder gibt das dir so, oder du nimmst es dir. Aber ich habe die Entscheidung für mich, wie ich da rangehen will. Das finde ich ist ein schönes Beispiel, aber das kriege ich auch durchaus in japanischen Spielen, weil es geht mir wirklich darum, wenn Kiryu in einer Stadt ist, dann will er da ja niemandem was Böses. Er ist da, weil er seine Sachen klären muss, aber er zieht da keine Zivilisten rein. Er verurteilt ganz oft andere Yakuza, die Zivilisten mit reinziehen. Er nennt das feige, nicht genau den Grund, warum er kein Yakuza mehr sein will, seit 4 Spielen und hat es einfach nicht gepackt. Aber deswegen, mir ist einfach, wir haben öfters drüber geredet, die Welt kann so groß sein wie noch was, aber wenn ich das Gefühl habe, dass nichts darin, ich habe mit Patrick auch darüber geredet in unserer Final Fantasy 14 Folge, wenn in der Welt nichts eine Bindung zu meinem Charakter hat, außer vielleicht, dass jemand sagen, oh, du bist der Auserwählte, oh, du bist der Typ aus der Prophezeiung, dann denke ich mir, ja, aber warum bin ich eigentlich hier? Und deswegen ist tatsächlich so etwas wie Yakuza, also gerade Yakuza 6, Yakuza 0, und wirklich das Gefühl hat, dass diese Charaktere in diesen Städten leben wollen und überhaupt leben wollen, selber leben wollen, das ist für mich immer noch die hohe Kunst von Open World. Und dazu abschließend von meiner Seite, weil ich ja gerade am Final Fantasy 7 Remake sitze, natürlich ist Midgar viel länger, das ist kein Spoiler. Und sie verbringen diese Zeit auch zu großen Teilen damit, dass Cloud tatsächlich einen Grund hat, sich um die Bewohner dieser Stadt oder einige Bewohner dieser Stadt zu sorgen. Also, und du als Spieler nimmst daran mit teil und kannst auch verstehen, ja, natürlich will Cloud ihnen helfen oder sitzt sogar da und sagt, komm Cloud, hilf ihnen. Am besten kriege ich noch die Entscheidungsmöglichkeit.
Aber gerade dieses in der Welt sein mit einem Charakter ist ja etwas, wo es bei mir, also mir geht's ja genauso wie dir, um das klar zu machen. Ich denke, Witcher 3 funktioniert so gut, die Witcher-Spiele überhaupt, weil Geralt ein Charakter ist. Auch wenn wir ihn so ein bisschen gestalten können, aber er hat irgendwie seine eigene Meinung, wir schlüpfen in seine Haut. Er ist unsere.
Wir entscheiden eigentlich nur, ob er heute Morgen mit dem falschen Fuß oder mit dem richtigen Fuß zuerst aufgewacht ist.
Genau, er ist unsere Machtfantasie, so. Und da orientiert sich The Witcher 3 ja mehr eigentlich an den asiatischen Spielen, weil Kiryu ist auch eine Machtfantasie. Videospiele generell sind eine Machtfantasie, ja. Aber oder je nachdem, welches Videospiel man spielt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das hat man überall. Nur die westlichen Rollenspiele sind da eben zwar noch ein bisschen freier, aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen inkonsequenter.
Also gerade die Open-World-Rollenspiele, bevor jetzt jemand kommt mit Mass Effect. Mass Effect ist tatsächlich viel näher an einem klassischen Rollenspiel. Da sind Kämpfe und das Interessante, das Character-Building und die Story sehr stark voneinander getrennt. Also wenn du den Kampf nicht schaffst, restart. Wenn du den Kampf nicht schaffst, restart. Und nicht irgendwie, oh, durch diese Entscheidung hat sich, durch diesen Kampf hat sich alles verändert, sondern nee, alles verändert sich durch deine Entscheidung, durch deine Kämpfe, auch wenn ihr uns oft genug habt schimpfen hören über das ziemlich binäre Renegade-Paragon-System.
Wobei bei Mass Effect, wenn du es jetzt gerade noch reinbringst, ich denke gerade an Shepard. Was mich bei Shepard immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass er relativ flach ist. Man merkt zwar das Writing, dass da ist ein gewisser Charakter, aber der ist nie so wirklich ausdefiniert und das finde ich halt schade, weil er sehr oberflächlich immer noch ist.
Hängt für mich, wow, wir derailen uns hier selbst, hängt für mich tatsächlich aber eben mit dem Paragon Renegade zusammen, weil Shepard ist kein Charakter in der Welt. Shepard ist die Idee von dem Heiligen und dem Getting Shit Done Kapitän. Er ist ja, wir haben oft darüber gesprochen, in beiden Fällen ist Shepard kein Schurke, er ist nicht der Böse, sondern er ist einfach nur, naja, 1000 Leben sind mehr wert als ein Leben oder ich kann sie alle retten.
Und deswegen sind das Interessante bei Mass Effect und davon, wo die Leute auch schwärmen, wenn wir jetzt bei der Trilogie bleiben über Andromeda, kann ich nicht reden, will ich auch nicht reden, sind es eben die Charaktere oder die Companions, die einem beistehen. Rex oder Garrus oder Tali, die Leute cool finden und weniger Shepard. Und das ist für mich so ein bisschen ein Problem. Ein ähnliches Problem hat auch, und da will ich eigentlich zurückkommen darauf, was du gesagt hast, für mich Fallout New Vegas, abgesehen von den ganzen technischen Sachen und den ewigen Ladebildschirmen, also die nicht ewig dauern, aber ständig da sind einfach. Der Kurier, den man spielt, ist ein Element in dieser Welt. Er bekommt sogar noch eine eigene Hintergrundgeschichte, aber in einem der DLCs, aber die Welt reagiert überhaupt gar nicht auf ihn. Es ist, als sei er wirklich aus von der Ostküste dahergewandert und hätte sich da irgendwas aufgebaut. Und das ist irgendwas für mich, was diese Immersion auch bricht. Weil wenn ich schon einen Charakter in dieser Welt spielen will, dann will ich auch, dass die Welt auf mich reagiert und anders reagiert als du hast einen besonders guten Ruf bei denen oder du hast halt keinen besonders guten Ruf bei denen.
Und ich denke, darauf läuft es zu oft noch hinaus. Ich habe Red Dead Redemption, ja, wenn ich in der Stadt irgendwas Schlechtes mache, dann kriege ich einen Wanted-Zettel und dann gibt's ein Bußgeld auf mich und das kann ich abbezahlen und dann passt's wieder, weil auch die Leute, die das Spiel gemacht haben, sich denken, okay, es macht halt echt keinen Spaß, wenn du da nicht mehr in die Stadt rein kannst, weil jeder die ganze Zeit auf dich schießt. Das ist beim ersten Mal okay, ganz cool, aber spätestens beim zweiten Mal ist es nur noch ätzend für Spieler. Und dann frage ich mich, okay, was bringt mir denn die Freiheit, Assi zu sein? Und da kommt für mich dieses, wenn wir jetzt mal intelligent denken, und das traue ich weiterhin ja Rockstar Games zu. Rockstar Games würde nie, selbst wenn sie irgendwann sagen, das ist ziemlich dumm, dass wir sowas wie Sterne haben bei GTA, aber niemand hat da, ja, es gibt Leute, die sagen, ich will jetzt so schnell wie möglich auf 6 Sterne kommen oder ich will so lange wie möglich überleben gegen. Ja, klar, das ist auch ganz lustig. Aber es gibt auch ganz viele Szenen, wo du nur mal schnell von A nach B wolltest und dann läuft da gerade ein Polizist über die Straße und du hast plötzlich wieder 2 oder 3 Sterne, nur deswegen. Und denkst, jetzt muss ich wieder die Polizei abschütteln und das dauert wieder eine Minute und da hat man dann keine Lust drauf. Aber ich glaube, dass sie das, auch wenn sie einsehen, wir finden das mechanisch gar nicht so gut, immer drin lassen würden, weil ich durchaus einigen Spieldesignern zutraue zu sagen, was sagt denn das über dich aus? Weil GTA 5 tatsächlich als in meinen Augen einziges Spiel, was westliche Open-World-Sandbox-Rollenspieler mit vielen Möglichkeiten und bring doch um, wen du willst, einen Charakter wie Trevor geschrieben hat, der offen zeigt, ey, es muss euch nicht gefallen, wir finden es auch gut. Also ich glaube sogar, dass sie es dann, ihr solltet das auch verurteilen, was ist los mit euch. Aber genau das sind Szenen, wenn wir auf YouTube gehen, das sehen wir, dass Spieler das machen. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist ein Geben und Nehmen. Also es ist gar nicht ein Wegschieben von Verantwortung, sondern es ist ein, hier, du hast die Verantwortung. Du kannst bei Rot anhalten. Du musst im Supermarkt nicht ein Shooting starten. Also nur dafür wird man nicht belohnt. Und ich warte auf die Spiele, die GTA wird es nie, also da, wo ich auch sagen würde, dann bestraft auch gar nicht Böses. Dann seid einfach völlig, uns doch egal, du bist völlig frei. Aber es scheint noch kein Spiel zu geben, das so richtig weiß, was will ich befürworten und was, wo wir gegen will ich sprechen, weil das eine große moralische Verantwortung ist, die du dann plötzlich als Game Developer hast.
Und ich finde das gerade so interessant, und es ist jetzt eigentlich schade, dass wir jetzt zu diesem Punkt kommen, weil für mich sagt das auch was über die Kultur aus, die in denen diese Spiele entstehen. Also wir haben eine westliche Kultur, wir haben eine US-amerikanisch geprägte Kultur, die sehr individualistisch ist. Ein Element dieses Individualismus ist der sogenannte Rugged Individualism. Das ist ein feststehender Begriff, der, ich glaube, von Theodore Roosevelt oder Woodrow Wilson, ich weiß es nicht mehr ganz genau, geprägt wurde. Also das Bild eines jemanden, der in erster Linie für sich selbst und seine Nächsten sorgt, zur Not auch auf Kosten des anderen, wenn die Person nicht alleine klarkommt. Das ist auch ein sehr männlich geprägtes Bild, muss man dazu sagen. Und da steht die Freiheit des Individuums eben über allem, ja. Niemand kann mich dafür bestrafen, dass ich versuche zu überleben, sozusagen. Auch wenn es auf Kosten der anderen ist, dann war die andere Person einfach zu schwach, ja. Also hat auch was, Verzeihung, sozial-darwinistisches irgendwo. Und es zeigt auch wiederum, dass diese Spiele diese egozentristische, auch bisweilen soziopathisches Element, das wir in uns tragen, zum Hervorschein bringt und eine Art Katharsis für uns darstellt. Ja? Wohingegen man in asiatischen, japanischen Rollenspielen immer ein Teil einer Gesellschaft ist und diese Gesellschaft zu respektieren hat. Und es ein weniger um das Individuum selber geht, natürlich Kiryu spielt eine Rolle, aber es spielen immer auch die Leute um ihn herum eine Rolle. Und vor allen Dingen, es spielen diese Stadtviertel, in denen man spielt, werden quasi als eigene Person begriffen, um die sich gestritten wird, um deren, und letztlich geht es ja darum, um deren Wohlwollen es geht, beziehungsweise um deren Gemeinwohl es geht. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, der bei diesen Open-World-Spielen eben, wenn man sie betrachtet, wie wir sie jetzt betrachtet haben, eben rauskommt, dass wirklich zwei sehr unterschiedliche Kulturen sind. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich in Yakuza keine Zivilisten schlagen kann, weil man das einfach nicht macht. Wohingegen ich bei GTA oder Far Cry 5 Leute einfach so über den Haufen ballern kann, weil das meine persönliche Freiheit ist.
Geht das bei Far Cry 5 inzwischen? Weil ich weiß noch, dass bei Far Cry 3 und eventuell sogar noch 4, immer wenn du aus Versehen, wenn ich mit dem Auto gegen Zivilisten gefahren bin, kam schon gleich die Vorsicht, verletze keine Zivilisten. Und wenn du tatsächlich einen getötet hast, kam ein Restart, also war ich Game Over.
Nein, natürlich geht das auch nicht komplett. Ich glaube, du hast so 2-3 Schüsse frei sozusagen und dann sagt das Spiel, hey, nee, so nicht.
Wie im richtigen Leben.
Aber trotzdem, du kämpfst ja immer gegen Menschen irgendwie. Menschen, die in diesem Spiel zwar nicht, aber im Prinzip, und das blenden wir ja immer aus, ja, die im Prinzip aber ja auch ihre eigenen Träume, ihre eigenen Motivationen haben und vor allen Dingen Eltern, vielleicht sogar Kinder, ja, und die wir dann einfach über den Haufen ballern, fahren, in die Luft jagen, was auch immer. Und vor allen Dingen die Far Cry-Spiele spielen ja ganz stark mit dieser Ambivalenz, für wen arbeiten wir ja eigentlich und was macht das, was wir tun, eigentlich mit uns? Ja, vor allen Dingen so 3 und 4 haben das ja als ganz zentrales Thema.
Ja, das sagt dann wahrscheinlich auch mehr über den jeweiligen Spieler mehr aus, was ihn mehr anspricht. Wobei ich damit nicht meine, dass es unbedingt das sein muss, nicht die Sache sein muss, der ihr folgt oder wie ihr seid, sondern vielleicht ist es ja auch das andere, das Exotische, nenne ich es jetzt mal, was euch interessiert. Also ich weiß nicht, ob ich mich als jemand nennen würde, der sagt, das Kollektiv über alles, aber ich stelle für mich immer wieder fest, dass sich diese japanische Erzählstruktur, diese japanische kulturelle Erzählung in Videospielen ansprechender finde, interessanter finde, und ich kann inzwischen nicht mal mehr sagen, ich habe es nicht so oft gesehen wie westliches, weil ich viel mehr japanische Spiele gespielt habe in meinem Leben als westliche, oder mindestens 50-50, und gerade in meiner Kindheit viel mehr japanische Spiele, weil die damals besser waren. Aber ich denke immer wieder, es ist interessant zu sehen, auch in welche Richtung das eventuell in der neuen Generation geht, und auch wie das in so Cross-Spielen behandelt wird. Also in Japan passiert das selten, dass ein Spiel sich wirklich mit dem Westlichen auseinandersetzt, weil also auch da, ja, Metal Gear Solid, da haben alle amerikanische Namen, aber so wie die reden und sich verhalten, denkt man sich, das wurde von jemandem geschrieben, der, als er angefangen hat zu schreiben, seinen Fuß nie auf englischer Erde hatte, sich nie in eine englische Denkstruktur reingedacht hat, ich sag nur das Gute alte Metal Gear.
Und der das wahrscheinlich auch nur aus Filmen kennt, sozusagen, aus Hollywood.
Wollen wir unseren Charakter als Charakter in dieser Welt, oder wollen wir unseren Charakter als Spieler, hier hast du ein Skillset, mach halt, was du willst, solange du nicht in einer Cutscene oder in einer Story-Mission bist. Und ich kann nicht sagen, dass ich gute Dinge bin für die nächsten paar Jahre, weil gerade das ein Element ist, wo ich das Gefühl habe, das ist sehr schwierig zu programmieren, das ist sehr schwierig, sich zu überlegen, wie kann ich das interessant für einen Spieler machen. Stattdessen sagen wir, oh, meine drei Katzen sind weggelaufen. Kannst du die drei Katzen bitte suchen? Also der gute alte Fetch-Quest, bring mir drei Items, besiege drei Gegner, die gute alte Zahl 3. Also das ist immer einfacher, als sich zu überlegen, mein Charakter ist Teil dieser Welt, wie kann er in dieser Welt was aktiv tun, was sinnvoll ist, um seinen Mitmenschen zu helfen.
Ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was draus ziehen können aus unseren Diskussionen. Gegen Ende wurde es dann ja doch sehr, sehr heavy. Aber ich hoffe, das verzeiht ihr uns. Oder begrüßt es sogar, ist ja nicht das erste Mal. Ich sag nur, sind Videospiele Kunst? Fragezeichen. Eine Diskussion, die wir ja auch immer wieder geführt haben. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn Max und ich miteinander reden über Dinge, die mit Videospielen zu tun haben. Vielleicht auch über das Final Fantasy VII Remake. Ich glaube aber, also eine eigene, das macht ja keinen Sinn, wenn wir eine eigene Sendung drüber machen, oder?
Du darfst jetzt nicht mich fragen, ich bin vorbelastet. Aber vielleicht reden wir auch das nächste Mal über Mehrspielerspiele. Das haben wir auch länger nicht mehr gemacht. Da ist Johannes kürzlich auch wieder dieses Thema unter die Nase gekommen, weswegen wir dachten, warum nicht? Also, ich kann bisher auch noch nicht genug sagen. Das Spiel ist ja erst heute rausgekommen, also das Final Fantasy VII Remake mal gucken. Vielleicht reden wir auch wieder über das Aufteilen von Spielen, wenn das überhaupt sinnvoll ist, weil ich ja weiterhin versuche, das Remake als Spiel für sich selbst zu sehen und nicht als, wie ist das denn jetzt 1:1 im Vergleich mit dem Spiel von vor 23 Jahren? Aber das klären wir beim nächsten Mal. Wir haben genug für heute, denn irgendjemand muss diesen Dreck schneiden. Viel Spaß euch noch bei was immer ihr jetzt macht. Wir machen uns vom Acker. Ciao, ciao, die Musik von Laurie of Duran.
Auf Wiederhören.